ARD Sounds.
Da passierte was. Das war Rhythmus, das ging ins Blut. Wir waren ja in dem Alter, wo man Mädchen kennenlernen wollte.
Ja, ich war richtiger Gitarrenfan, Beatle-Fan. Und wenn ich Nachtschicht hatte zum Beispiel, da hatte ich meinen Verstärker mitgenommen, meine Gitarre, und habe die ganze Nacht Gitarre gespielt. Hat ja keinen gestört. Das war meine Welt.
Es war einfach so, dass die Musik uns so angemacht hatte, dass wir das unbedingt spielen mussten. Selbst nachspielen mussten. Wir wollten genauso klingen wie die Beatles und genauso toll sein.
50 Speedgruppen verbieten, also wir waren fassungslos. Also wir waren verrückt auf 180.
Diese Männer waren in den 60er Jahren Jugendliche und verrückt nach Beatmusik. Die hat ihren Namen vom englischen Schlag, also einem Taktschlag. Sie kam in den 60er Jahren aus England. Die bekannteste Band war, na klar, die Beatles. Für die jungen Leute damals ein komplett anderes Musikerlebnis als das, was es bis dato gab. Auch in der DDR formierten sich sogenannte Beatgruppen. Doch die Staatsführung der DDR konnte wenig mit der neuen Musik anfangen, fürchtete gar, dass damit die sozialistische Jugend verdorben würde. Hören wir mal, was der damalige DDR-Staatschef Walter Ulbricht sagte.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
1965 fand man einen Anlass, gegen die Musikfans vorzugehen. In Leipzig wurden alle Beatgruppen mit einem Auftrittsverbot belegt. Die Jugendlichen protestierten. Doch sie waren weder laut noch aggressiv. Dennoch wurden beim Leipziger Beataufstand Hunderte festgenommen. Sie kamen in Haft, mussten Zwangsarbeit leisten und viele hatten es fortan schwer in der DDR. Mit denen, die damals dabei waren, hat mein Kollege Frank Wolfgang Sonntag gesprochen und er ist zu Gast in dieser Podcast-Folge. Hallo Frank.
Hallo Cecilia.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen montags in ARD Sounds und überall da, wo Sie uns gerade hören. Ich bin Cecilia Kloppmann und ich freue mich, dass Sie zuhören. Frank, bevor wir über die Geschehnisse am 31. Oktober 1965 sprechen, lass uns erst noch mal reinhören in die Musik, die die jungen Leute damals so begeistert hat.
I'll always be true, so please.
Beatmusik war elektrisierend, als ich auf meinem Röhrenradio, wir hatten damals ganz schlichte Röhrenradios in der Küche stehen, und dann tönte plötzlich She Loves You. She Loves You von den Beatles, und das war's. Ich hab's gehört und dann stand mir der Haare zu Berge. Wusste nicht, warum. Es war einfach so, dass die Musik uns so angemacht hatte, dass wir das unbedingt spielen mussten. Selbst nachspielen mussten. Wir wollten genauso klingen wie die Beatles. Wir wollten genauso toll sein.
So please.
Ja, Stefan Langer, der ist damals Gitarrist in der Band The Devils, also die Teufel, gewesen. Ein englischer Name, der dann auch getauscht werden musste. Und wenn man mit ihm spricht, die Faszination der Beatmusik, die ist ihm auch bis ins Alter jetzt geblieben, denn wir sind ja 60 Jahre später, also er ist jetzt 77 und nicht mehr 17, aber er blüht auf, wenn er darüber erzählt, und er hat als Ingenieur zu DDR-Zeiten gearbeitet und parallel immer Musik gemacht, auch in der schon einigermaßen bekannten Gruppe Winnie 2 oder Winnie 2, und in verschiedenen Musikgruppen gespielt, und nach der Wende hat er sich selbstständig gemacht und spielt bis heute. Und er hat auch zum 60. Jahrestag des Ereignisses auf dem Leuschner Platz wieder gespielt.
Und was war das für eine Zeit, Frank, damals in den 60er Jahren in der DDR? Sahen die Jugendlichen, die sich für Beatmusik begeistert haben, auch anders aus? Also haben die sich anders gekleidet oder hatten die auch längere Haare, andere Frisuren? Man weiß ja, die Beatles hatten diese spezielle Frisur, die sogenannten Pilzköpfe. Wie war das in der DDR?
Also die Haare bei den Beatles sind auch Stück für Stück länger geworden, und 1965 ist es noch nicht die Hippie-Zeit, wo die Männer wirklich lange Haare hatten, aber im Vergleich zu den 50er Jahren sind die Haare etwas länger gewesen, so vielleicht 7 oder 8 Zentimeter. Und das war schon außergewöhnlich. Nach heutigen Gesichtspunkten sahen die Leute damals extrem gepflegt aus. Was damals eine Provokation im negativen Sinne war, wäre heute eine Provokation im positiven Sinne.
Ich habe vor deinem Beitrag noch nie etwas über diesen Leipziger Beat-Aufstand gehört. Und der ist ja, da reden wir noch drüber, brutal niedergeschlagen worden. Hunderte junge Menschen sind festgenommen worden. Du bist ein kleines bisschen älter als ich und du bist in Leipzig aufgewachsen. Wann hast du denn das erste Mal überhaupt von diesem Beat-Aufstand gehört?
Ich war 4 Jahre 1965 und habe das natürlich nicht mitbekommen. Ich habe erst so um 1980 ein Buch von Erich Löst gelesen, Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene. Da ist auf 3-4 Seiten die Schlacht auf dem Leuschnerplatz, wie das damals genannt wurde bei ihm, beschrieben. Und das war mein erstes Erlebnis, dass ich davon gehört habe. Ich ging damals in die Kirchgemeinde und ich habe Ältere der jungen Gemeinde gefragt und die haben mir das dann bestätigt, dass es sowas gegeben hat. So. Das ist dann Jahrzehnte bei mir im Vergessen geblieben, aber ich habe über Freunde in der Bürgerrechtsbewegung, das Archiv Bürgerbewegung Leipzig, die haben jeweils zum 31. Oktober, also den Tag des Beat-Aufstandes, eine Gedenkveranstaltung gemacht in einer Szenekneipe in Leipzig. Und da bin ich jedes Mal gewesen und habe dann auch die Zeitzeugen kennengelernt, habe mich mit denen schon unterhalten und hatte so schon eine Vorauswahl, wen ich dann in meinem Fernsehbeitrag interviewe, wer wie reden konnte, wer was erlebt hat.
Aber diese Gedenkveranstaltungen hat es erst nach der Wende gegeben. In der DDR ist nicht darüber gesprochen worden.
In der DDR ist nicht darüber gesprochen worden, nein. In der DDR wurden solche Dinge ja immer so geheim wie möglich behandelt, dass niemand irgendwie ein Vorbild finden konnte, ah ja, da geht vielleicht was, wir können mal eine Demonstration versuchen. Nein, das wurde verschwiegen. Also die Gedenkveranstaltung, die das Archiv Bürgerbewegung organisiert hat, die waren vor einem Jahr, vor 2 Jahren und dieses Jahr natürlich zum 60. Jahrestag. Ja. Eigentlich ist dem Archiv Bürgerbewegung und der Juliane Thieme zu verdanken, dass das so ins Blickfeld überhaupt wieder gerückt ist.
Lass uns jetzt mal zu der Geschichte an sich kommen, zu dem Beat-Aufstand und zwar zunächst erstmal zur Vorgeschichte, denn dass es dazu gekommen ist, das hatte eigentlich überhaupt nichts mit den Jugendlichen in der DDR oder in Leipzig zu tun, denn das Ereignis, in dessen Folge dann die Bands verboten worden sind, beziehungsweise Auftrittsverbot hatten, das spielte ja in West-Berlin. Was war da los?
Am 16. September 1965, da spielten die Rolling Stones in der Berliner Waldbühne. Und die hatten auch noch gar nicht so ein langes Repertoire. Die waren ja auch gerade erst frisch entstanden. So, und die haben eine halbe Stunde gespielt und die Fans waren begeistert und wollten eine Zugabe. So, irgendwie ist aber der Stecker dann gezogen worden und die Rolling Stones konnten keine Zugabe geben. Und durch dieses unglückliche Ereignis, wie auch immer das zustande kam, es gab jedenfalls keine Zugabe, sind die Jugendlichen dann ja, ausgetickt, würde man heute sagen, haben randaliert, haben die Waldbühne zerschlagen, haben sich eine Straßenschlacht mit der Polizei geliefert und dann auch die S-Bahn beschädigt, wenn sie von der Waldbühne wieder weggefahren sind. So. Man muss sagen, dass die Berliner S-Bahn, also auch die Westberliner S-Bahn, es gab nur eine S-Bahn in West- und Ost-Berlin, dass die der DDR gehörte, der Deutschen Reichsbahn. So. Und die haben dann ihre demolierten Züge zurückbekommen und gedacht, ja, was ist denn da los? Und deshalb ist das auch in den DDR-Medien breit gespiegelt worden, ja, was in Westdeutschland die Gammler da angerichtet haben. Ja, das hieß damals, die Gammler, wer längere Haare hatte, den wurde automatisch unterstellt, nicht zu duschen und nicht arbeiten zu gehen.
Und welche Folgen hatte das jetzt im Osten Deutschlands?
Die DDR-Staatsführung hat dieses Ereignis in West-Berlin dann zum Anlass genommen, dass sich die Hardliner um vor allen Dingen Erich Honecker, der damals für die Sicherheitsfragen beim ZK der SED zuständig war, durchsetzen gegenüber den etwas liberaleren. Und auch Ulbricht war bis dahin ein eher liberaler, was diese Jugendbewegung anbelangt, dass man damit eben jetzt Schluss machen musste. Um den 31. Oktober Oktober, so wird gesagt, war Erich Honecker federführend, weil Walter Ulbricht wohl im Urlaub gewesen sei. Und Erich Honecker als ehemaliger Insasse der Nazi-Gefängnisse und der Statthalter von Leipzig, dem Bezirk Leipzig damals, Paul Fröhlich, der auch in Haft war, die hatten ein enges Verhältnis, waren beide eher Hardliner und die haben die Ereignisse der Waldbühne zum Anlass genommen, jetzt auch gegen die aus ihrer Sicht verwahrlosten kritischen Jugendlichen in der DDR vorzugehen. Und besonders eben in Leipzig, weil da war eben der vertraute Paul Fröhlich, der SED-Machthaber.
Wie viele Bands hat das betroffen, Frank?
Es gab 49 Bands allein in der Stadt Leipzig. Die hatten alle samt ein Auftrittsverbot bekommen und 7 hat man auch für die gesamte Zukunft verboten. Die konnten sich gar nicht wieder um eine Auftrittsgenehmigung bewerben.
Und das führte dann zu diesem 31. Oktober. Und was da passiert ist, das lassen wir zunächst erstmal diejenigen erzählen, die damals dabei waren.
Polizei ringsrum und Panzerspähwagen, Maschinenpistolen, Schäferhunde. Und ich dachte, was geht denn hier los? Das konnte ich überhaupt nicht begreifen, dass sie so ein Ding auffahren, bloß weil wir hier bloß dastehen. Also hat keiner was gesagt dort, kein Plakat gewesen. War eigentlich alles ganz friedlich. Und immer hieß es wahrscheinlich Schlagstock frei. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass wir zusammengeknüppelt werden. Und wo ich dann an der Höhe kam, sprang zwei vor, treten mir die Arme nach hinten. Aber so, dass wir bald ausgekugelt haben. Also ich war mit dem Kopf bald auf dem Pflaster. Und der auf mich gezeigt hat, den habe ich dann nicht mehr gesehen, der hat mit dem Gummiknüppel auf mich rumgekloppt. Dann haben die mich geschoben, aber die Arme weit hinter. Auf dem LKW zu, da sah ich bloß die Klappe und den Steigbügel. Ich dachte, den Bügel musst du erwischen, sonst zerschmettern die dich an der Planke. So, und das habe ich auch hingekriegt. Dann bin ich einen hohen Bogen auf dem LKW hochgeflogen. Bin relativ weich gelandet, weil da schon ein paar verladen waren von Demonstranten.
An der Stelle, wo wir stehen, hatte ich eben ein Erlebnis, was mich heute noch beschäftigt. Neben mir hier ungefähr stand ein Mann, der hat ein kleines Mädchen auf dem Arm gehabt, so 3-4 Jahre schätze ich. Und dann kamen die Polizisten mit ihren scharfen Schäferhunden, also ohne Beißkorb. Und ich stand neben dem Mann und dann ging ein Hund an dem Mann hoch und auf das Kind. Es ist zwar nichts passiert, aber das ist eine Szene, die mich also heute noch beschäftigt.
Und dann kam eine Staffel mit Hunden, also es waren mehrere, nicht nur ein Hund. Und der sagte dann, fass. Und da hat mich der Hund in den Hintern gebissen. Es zwickte zwar bloß, hat doch nicht irgendwie eine Fleischwunde gewesen, also so schlimm war es nicht. Aber ich war schon richtig sauer.
In meiner Erinnerung 5, 6 Schützenpanzer mit aufgepflanzten MG obendrauf und die Bereitschaftspolizisten Helm, ihre Kalaschnikow und Bajonette obendrauf.
Das waren Burkhard Siegel, Thomas Löst und Bernhard Glauch, alle drei damals junge Erwachsene. Und die sind dabei gewesen auf dieser Demonstration auf dem Leipziger Leuchtnerplatz gegen das Verbot der Beatbands. Frank, das ist ja jetzt nicht so eine Demonstration gewesen, wie man das heute kennt. Also da gab es jetzt keine Transparente oder Redner. Die jungen Leute, die waren einfach auf diesem Platz, die haben sich da versammelt. Nicht wenige sind auch aus Neugier gekommen. Und doch haben die DDR-Staatsorgane so hart dort eingegriffen. Warum?
Ja, also zunächst die Jugendlichen, die standen bloß da, die haben gedacht, ja, gucken wir mal, was da los ist und haben eigentlich auf das Ereignis gewartet. So, da war aber kein Ereignis seitens der Demonstranten vorbereitet. Das Ereignis haben dann die Staatsorgane geliefert, indem sie gegen die rumstehenden Jugendlichen mit aller Härte vorgegangen sind, die eingekesselt haben, zusammengeknüppelt haben, mit Hunden ohne Beißkorb attackiert haben. Das war für die Jugendlichen auch völlig überraschend, aber nicht für die Polizei, denn die Einsatzkräfte hatten sich schon in den Tagen vorher minutiös darauf vorbereitet. In Vorbereitung zu unserem Gespräch heute, Cecilia, habe ich mir gestern Abend nochmal die Einsatzprotokolle der Volkspolizei angeschaut und da gibt es die Anweisung des Stabschefs der Volkspolizei, Zitat: Grundsatz beim Einsatz von Kräften soll sein, nicht zulassen, dass Jugendliche auseinanderlaufen, sondern zusammenfassen, verladen und zum Sammelpunkt Hof 2 Volkspolizei Kreisamt bringen. Zitat Ende. Also hier ist von vornherein die Maßgabe, nicht wie das sonst üblich ist, wenn eine Demonstration nicht genehmigt ist, dass man die zerstreut, die Leute sollen nach Hause gehen und damit ist die Sache beendet. Nein, hier wollte man von vornherein so viele wie möglich von den Jugendlichen verhaften, verladen und dann in das Braunkohlearbeitslager schicken.
Stellt sich ja die Frage, Frank, warum? Wir haben das Jahr 1965. 12 Jahre früher, am 17. Juni 1953, gab es in der DDR den sogenannten Volksaufstand. Hatte man denn Angst, dass sich sowas wiederholt?
Selbstverständlich. Der 17. Juni war das Trauma der SED-Führung bis 1989, bis sie also weggefegt worden sind. Das hat man sicher befürchtet, aber wenn man im Nachhinein darauf blickt, muss man sagen, das war ein völlig unbegründete Furcht, weil dieses Beatverbot, das hat einen Teil der Bevölkerung betroffen, quasi die 15- bis 30-Jährigen. Die anderen hatten mit der Beatmusik größtenteils sowieso nichts am Hut. Der 17. Juni war ein Arbeiteraufstand, ein Bauernaufstand, überall in der Republik brannte es da lichterloh. Da ging es um die Normerhöhung und das hat die gesamte Bevölkerung betroffen und das war ein Versuch, dieses kommunistische Regime zu stürzen, kurz nachdem es etabliert worden ist. Da war die DDR erst 4 Jahre alt. So, hier kam aber noch 12 Jahre drauf und nur ein Segment der Bevölkerung hatte wirklich ein Problem. Ja. Also insofern waren die Maßnahmen überzogen, aber natürlich, in der Diktatur zeigt man der Bevölkerung immer gern mal die Instrumente, die man hat, dass sie gar nicht wieder auf den Gedanken kommen, sich irgendwie zu widersetzen.
Bevor wir darüber sprechen, Frank, wie das dann mit den jungen Leuten von damals weiterging, die auch festgenommen worden sind, noch die Frage, woher wussten die denn überhaupt von dieser Demo? Denn gab ja jetzt kein Internet, nicht mal Telefon, die DDR war ein totalitärer Staat. Wie ist es dazu gekommen, dass dann doch so viele, ungefähr 1000 haben sich da versammelt, davon wussten?
Naja, zunächst haben 3 Markleberger Oberschüler mit ihrem Kinderstempelkasten ein Plakat gedruckt, dass man sich da Sonntag, 31.10. um 10 Uhr auf dem Leuschnerplatz einfinden soll, um gegen das Beatverbot zu demonstrieren. Die haben vielleicht 200 solche Flugblätter hergestellt, die sie in die Straßenbahn gelegt haben, am Hauptbahnhof abgelegt haben, an Litfaßsäulen geklebt haben und so weiter. Das hätte keinerlei Wirkung erfahren, aber diese Flugblätter sind natürlich sofort der Staatssicherheit, Polizei und so weiter in die Hände gefallen. Und dann ist in allen Oberschulen dazu eine Belehrung hat da stattgefunden, auch in den Berufsschulen. Am Sonntag 10 Uhr geht ihr nicht auf den Leuschnerplatz, das ist eine ungesetzliche Demonstration. Durch den Staat ist also die Demonstration noch richtig publik gemacht worden. Nun kann man darüber spekulieren, war das pure Dummheit, dass sie das so publik gemacht haben? Oder waren manche der Schulleiter vielleicht auch heimlich subversiv und haben mit der SED-Führung nichts am Hut gehabt? Oder war es vielleicht sehr böswillig, dass man extra darauf hingewiesen hat, damit man dann viele inhaftieren konnte? Also vielleicht war es eine Mischung aus all diesen Sachen. Ja, Dummheit, Böswilligkeit, Subversivität.
Von den ungefähr 1000 Jugendlichen und Beat-Anhängern, die sich da versammelt hatten, sind 267 festgenommen worden und auch in den Tagen zuvor schon 90. Einer, der am 31. Oktober 1965 festgenommen wurde, ist Burkhard Siegel, den haben wir auch schon gehört. Und der hat dir erzählt, wie es für ihn weiterging.
Wie die runtersprangen, klopften die alle mit ihren Gummiknäppeln auf uns rum. Also das war ja krass. So, dann wurden wir getrieben in so einen langen Gang. So, und dann standen wir wie die Schwerverbrecher mit Arme breit, Beine breit. Und da standen wir die ganze Zeit. Also man wird verrückt. Also es läuft das Blut an den Armen zurück und es strengt an. Das kann man sich gar nicht vorstellen, so lange an der Wand zu stehen. Und dann kamen die immer vorbei, schlugen dann mit ihren Stiefeln gegen ein Bein.
Burkhard Siegel, Frank, was ist mit dem passiert an diesem 31. Oktober? Wie ging es für ihn weiter?
Nicht nur für Burkhard Siegel, sondern für die 267 Verhafteten war es insgesamt so, dass diese ganze Verhaftung schon extrem brutal ablief. Und die sind in Haft auch weiter geschlagen worden mit Gummiknüppeln. Und die dachten ja immer, sie können dann am nächsten Tag wieder nach Hause gehen. Ja. Und am nächsten Tag, das war dann der Montag, da haben sie früh um 5 Uhr eine Mehlsuppe bekommen zu essen. Die war total versalzen. Alle Inhaftierten haben die ins Klo geschüttet. Wir dachten, nee, der Frühstücken war zu Hause. Ja, das kann man ja nicht essen. So, aber es gab kein Zuhause für die nächsten Wochen. Die sind dann auf LKWs verladen worden, in die Braunkohle nach Regisbreiting gebracht worden und haben bis zum Abend da nichts zu essen bekommen, mussten in den nächsten 7 Tagen in ihren Sonntagssachen, wie sie zur Demo gegangen sind, in der Braunkohle arbeiten, Schotter bewegen, Schienen verlegen, Bahnschwellen schleppen. Die haben gefroren, beschreibt mir Burkhard Siegel, weil die Sachen waren nicht dafür gemacht. Erst nach einer Woche haben sie dann Arbeitssachen bekommen. Und die Verpflegung in der Braunkohle war so, dass sich eine Gruppe, 4, 5 Mann, ein 3 Pfund Brot pro Tag teilen musste und in Scheiben schneiden. Und das hatten die gegessen. Das war deren Verpflegung. Also die sind extrem schlecht behandelt worden von den sanitären Bedingungen, ganz abgesehen. Ja.
Wie lange ist denn Burkhard Siegel da geblieben in der Braunkohle? Wie lange musste der Zwangsarbeit leisten, Frank?
Burkhard Siegel hat 3 Wochen Braunkohle Zwangsarbeit bekommen, andere haben 2 Wochen bekommen, andere wohl auch 4. Die sind in Wellen entlassen worden, schon deswegen, dass sie sich nicht gleich wieder versammeln und möglicherweise wieder zu einer Demo gehen. Die hatten kein rechtliches Gehör vor einem Richter. Die haben ein Urteil bekommen, 3 Wochen Braunkohle und das war's. Das Urteil konnte man anfechten. Manche, so wird mir erzählt, haben das getan. Die wurden alle gemeinsam vor einen Richter gestellt. Und der Richter hat kurz verkündet, ja, Einspruch abgelehnt. Die konnten sich da nicht zu äußern. Ja, und damit war das vom Tisch. Da war der Einspruch abgelehnt.
Da kamen gute 260, fast 270 junge Leute. Die muss man ja auch erstmal irgendwie unterbringen oder so. Das heißt, man hat schon damit gerechnet, dass man so viele festnimmt?
Man hat damit gerechnet, dass man die festnimmt. Man hat sie ja bewusst festgenommen, wie ich vorhin mit dem Zitat belegt habe. Also die Böswilligkeit der Verhaftung, nicht der Zerstreuung, war von vornherein gegeben. Und parallel dazu hat man auch dieses Kulturhaus in Regisbreiting, wo der Braunkohletagebau war, hergerichtet, mit Matratzen legt, die Bestuhlung aus dem Kinosaal rausgenommen und die Matratzen reingelegt. Man hat von vornherein alle LKWs festgelegt, wie viel wann abtransportiert werden und hat immer mit der Zahl 200 gerechnet. Es sind zwar mehr verhaftet worden, aber man hat ja auch Jugendliche, die unter 16 waren, verhaftet und die hat man dann nach einem Tag wieder freigelassen. Das war auch den DDR-Behörden dann suspekt, Kinder in die Braunkohle zu stecken. Und es war auch von vornherein klar, man hat keine Frauen verhaftet. Ja, man hat nur Männer verhaftet.
Nachdem Burkhard Siegel nach Hause kam, so erzählst du das in deinem Film, konnte der seine Lehre einfach weitermachen, weil der ist bei einem Privatmann in der Lehre gewesen, er hatte keine Schwierigkeiten. Auf dieser Demo gewesen ist auch Bernhard Glauch und der hatte dann lange, lange Probleme in seinem Ausbildungsbetrieb und auch länger noch, Frank.
Bernhard Glauch ist bei der Demonstration von einem Polizeihund in den Hintern gebissen worden und er ist dann im Anschluss sofort in das Klinikum St. Georg gefahren und hat sich eine Tetanusspritze geben lassen und da wurde das eben auch dokumentiert und er war eigentlich so erbost, dass er am nächsten Montag im Betrieb überall erzählt hat, was ihm da passiert ist und dass man auf einen Arbeiter Polizeihund gehetzt hat, obwohl er gar nichts getan hat. Da ist er dann irgendwann auch zur Staatssicherheit vorgeladen worden. Er soll solche Äußerungen unterlassen und das für sich behalten. Und in seinem Ausbildungsbetrieb hat das damals für ihn zu sehr, sehr großen Schwierigkeiten geführt.
Ich musste dann als Kellerarbeiter arbeiten. Das war so, dass ich für den gesamten Betrieb auf Paletten die Pigmente laden musste. Also das waren zig Tonnen und die Säcke, die leichten, waren einen halben Zentner. Das war gar nichts. Die normalen Säcke 1 Zentner und immer mal welche dabei, die wogen 1,5 Zentner. Also ist ungefähr das 1,5-fache Gewicht von mir. So haben sie mich versucht, müde zu machen.
Frank, der sagt, so haben sie versucht, mich müde zu machen. Was hatte das denn für einen Hintergrund? Warum sollte er denn müde gemacht werden?
Als Bernhard Klauch seine Ausbildung beendet hatte, hat er an der Volkshochschule das Abitur nachgemacht. Das musste man abends, 2 Tage in der Woche, abends 4 Stunden nach der Arbeit und den gesamten Samstag machen. Ich habe auch das Abitur noch an der Volkshochschule machen dürfen und kenne das. So, und dann hat man ihn so schwer arbeiten lassen, dass er abends dann keine Kraft mehr für das Abitur hatte. Und man muss auch dazu erzählen, das Abitur, das konnte man nicht einfach so machen, sondern da musste man sich bewerben. Da gab es 2 Möglichkeiten. Einmal machte man ein sogenanntes Vorbereitungssemester, das ging also noch ein halbes Jahr knapp länger. Oder man konnte sofort einsteigen, musste aber eine Prüfung dazu ablegen. So. Das Vorbereitungssemester, das hat ihm der Betrieb untersagt. Er sollte das mit einer Prüfung machen, auch schon ein Eingriff in die Entscheidungsfreiheit desjenigen, der das Abitur machen will. So, und die Prüfung, da hat sich Bernhard Klauch immer gewundert, warum werde ich denn nicht zu der Prüfung eingeladen? Da gab es 3 Termine. 2 Termine hat ihm der Betrieb verschwiegen und der 3. letzte Termin, der fand nachmittags, glaube ich, 16 Uhr statt. Und sein Vorgesetzter ist mittags zu ihm gekommen, du kannst jetzt unter die Dusche gehen, in 3 Stunden ist deine Abiturprüfung. So, dass er ohne Vorbereitung in die Abiturprüfung geht, also in die Prüfung, um zum Abiturlehrgang zugelassen zu werden, um möglichst diese Prüfung nicht zu bestehen. Bernhard Klauch hat sich durchgesetzt, der hat seine Prüfung bestanden, der hat das Abitur bestanden und er hat später auch noch promoviert.
Wen wir auch noch ganz am Anfang gehört haben, auch jemand aus deinem Beitrag, das ist Stefan Langer, der Musiker. Der war damals nicht dabei am 31. Oktober 1965 auf dem Leuschnerplatz. Aber nicht, weil er nicht wollte. Der hatte nämlich am Abend vorher einen Auftritt und schlief. Er war aber trotzdem betroffen. Die Band von Stefan Langer hatte Auftrittsverbot. Die haben das aber relativ schnell gelöst. Und für mich auf eine Art und Weise, die so ein bisschen typisch auch ist für die DDR.
Devils wurden verboten, weil Englisch. Englisch war verpönt. Walter Ulbricht hat gesagt, dieses Je, brauchen wir nicht. Und dann wurde von unserem Kapellenleiter in Absprache mit den Kulturverantwortlichen festgelegt, wir nennen uns Lunix. Klingt nach Sowjetunion. Und Lunix war eine Mondsonde oder 3 Mondsonden hatten die ja hochgeschickt. Und damit haben wir uns als Lunix benannt. Und sind dadurch auch nicht schlechter geworden. Wir spielten Wulle Bulle wie vorher.
Frank, wenn man das so hört, dann klingt das ein bisschen absurd und eigentlich auch fast lustig. Aber es war eigentlich gar nicht lustig damals, oder?
Nein, der Stefan Langer erzählt das natürlich auch immer so flapsig und will sich auch gar nicht als Widerstandskämpfer groß gerieren. Er war ein leidenschaftlicher Musiker und für ihn hat im Vordergrund gestanden, dass er einfach weiter spielen kann, weiter Musik machen kann. Und diese Band musste so einen Bandleiter haben. Und der war 10 Jahre älter als Stefan Langer damals. Und der war SED-Mitglied und der hatte irgendwie einen kürzeren Draht zu dieser Abteilung Kultur. Und die haben ganz schnell den Ausweg gefunden, sich statt The Devils, The Lunix zu nennen. Lunix war dann so eine Mondsonde. Also das klang nach Sowjetunion und das war ein russisches Wort und damit war das Auftrittsverbot vom Tisch. Man hat sich da irgendwie arrangiert. Andere Gruppen haben das auch nicht so gut gefunden, dass da nicht die reine Lehre weiter verfochten worden ist. Aber die wollten einfach Musik machen und das konnten sie damit. Und sie haben dadurch nicht schlechter gespielt, wie er das selber sagt. Die haben dieselben Titel gespielt. Die haben sich mit der Diktatur arrangiert halt.
Der Leipziger Beat-Aufstand hat sich am 31. Oktober 2025 zum 60. Mal gejährt. Was verbinden denn die Menschen damit, die sich dann an diesem Datum auch treffen? Also was bewegt die denn?
Es ist das Verdienst von Archiv Bürgerbewegung Leipzig und insbesondere von Juliane Thieme, die auch ihre Diplomarbeit über den Beat-Aufstand geschrieben hat, immer wieder an den Beat-Aufstand zu erinnern. Und diese Erinnerung ist insofern wichtig, weil letztendlich war der Beat-Aufstand in Leipzig die bedeutendste Widerstandshandlung zwischen dem 17. Juni 1953 und der Wende 1989, die ja auch von Leipzig ausging. Insofern muss man daran erinnern, dass Leipzig eigentlich eine Tradition des Widerstandes hatte, nicht nur 1989, sondern in Leipzig hat sich der Widerstand schon über längere Zeit etabliert.
Vielen Dank für das Gespräch, Frank Wolfgang Sonntag.
Gerne, liebe Cecilia.
Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns doch, so verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage erscheinen. Außerdem freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Zum Beispiel ist das auch möglich auf Spotify oder in unserer MDR Investigativ Community auf YouTube. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.